Beten wir zusammen. Herr, unsere Herzen sind schwach und instabil. Unsere Gedanken sind hin und her geworfen und nichts in unserem Leben hat irgendeinen Halt aus uns selbst heraus. Darum beten wir, dass du dein Wort gebrauchst, um uns die einzige Stabilität zu geben, den einzigen Halt zu geben, die einzige Zuversicht zu geben, die wirklich hält, dass du uns Jesus sehen lässt. Amen. Es ist Freitagmorgen, kurz vor 8, aus der U-Bahn in Washington steigt ein unscheinbarer Mann aus, einfach gekleidet, so eine Kappe auf dem Kopf. Er stellt sich hin in die Eingangshalle und holt aus seiner Tasche eine Geige. Lässt den Kasten vor sich offen liegen. Und dann lehnt er sich mit einem Fuß an die Wand neben einen Mülleimer und beginnt auf seiner Geige zu spielen. An diesem Morgen laufen Dutzende Leute an ihm vorbei. Und jeder sieht ihn und hört ihn und hat die Möglichkeit, kurz nachzudenken. Bleibe ich stehen? Höre ich ihm zu? Oder sollte ich wieder lieber weiter eilen, weil ich schnell zur Arbeit muss, weil es Wichtigeres zu tun gibt? Vielleicht schnell eine Münze einwerfen? Aus Höflichkeit oder Pflichtgefühl? Was keiner wusste von all den Menschen, die dort am Freitagmorgen an diesem Mann vorbeiliefen, der da Geige spielte, war, dass es kein geringerer war als Joshua Bell, einer der besten Violisten der Welt. Und er spielte eines der großartigsten Geigenstücke, was jemals geschrieben worden ist, mit einer 300 Jahre alten Stradivari-Violine, einer der teuersten Geigen der Welt. So, er spielte eine Dreiviertelstunde lang ein kostenloses, absolutes Weltklasse-Solo. Und über 1000 Leute gehen an ihm vorbei. 7 sind stehen geblieben. Eine einzige Person hat ihn erkannt. Das war ein Experiment der Washington Post, schon einige Jahre her. Aber es zeigt in gewisser Weise eine alltägliche Tragödie. Da ist ein musikalischer Meister, unauffällig gekleidet, aber die Menschenmenge, die an ihm vorbeigeht, hat nicht die Augen, ihn zu erkennen, hat nicht die Ohren, um die Großartigkeit, die da auf einmal in ihrer Mitte ist, wahrzunehmen. Bei Jesus ist es ganz ähnlich. Keiner war so wie er. Keiner konnte auch nur in Ansätzen das tun, was er tat. Keiner hatte etwas zu sagen, so wie er. Gott selbst tritt auf, mitten unter den Menschen. Und die Menschen, damals wie heute, nehmen seine göttliche Herrlichkeit nicht wahr. Jesus zu verpassen, ist eine schreckliche Tragödie. Und hier sind wir nun am Ende seiner größten Predigt, am Ende dieser Konferenz, und es bleibt eine Frage für uns. Wirst du das annehmen, was er zu sagen hat? Wirst du danach leben? Oder wirst du einfach weiter eilen? Jesus weiß, jeder von uns ist geneigt, seine Worte zu übersehen, seine Worte zu überhören, seine Worte, selbst wenn wir sie sehen und hören, auszublenden. Er weiß um die Gefahren in deinem und meinem Leben, die uns davon abhalten, von ihm abhalten. Und weil er verhindern will, dass du mit deinem Leben einfach so an ihm vorbeiläufst, beendet er diese Predigt mit drei ausdrücklichen und eindrücklichen Warnrufen. Glaube an mich, höre an mich, folge mir nach. Wenn wir diese Rufe von Jesus heute Morgen hören, dann hört sie nicht als etwas, das er von oben herab auf uns herab sagt, um dich zu deprimieren, was für ein hoffnungsloser Fall du doch bist, sondern als sein Wunsch, dich zu bewahren, dich zu erlösen, dich zu korrigieren, dich zu ermutigen für das Leben mit ihm, das er anbietet. Und das Erste, für einige von uns ganz Grundlegende, was er zu sagen hat, ist: Lass dich nicht vom Glauben an mich abhalten. Kurz gesagt, glaub an mich. Vers 13 und Vers 14. Er malt uns hier wieder ein Bild vor Augen, das Bild von dem Tor, das zum Leben führt, und dem Tor, das zum Verderben führt. Und von dem Weg, der zum Leben führt, und dem Weg, der zum Verderben führt. So, mach deutlich, es geht um eine Entscheidung, die du zu treffen hast. Das Normale, wie wir unser Leben führen, ist, wir leben einfach so dahin. In dem Trott vom Lernen und Studieren und Arbeiten, in dem Wunsch von Essen und Spaß und Liebe. Manchmal gibt es einige, die wollen sogar was aus ihrem Leben machen. Und da hinein kommt Jesus und fragt dich: Wofür willst du dein Leben führen? Wohin soll dein Leben führen? Wofür lebst du? Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Den normalen Weg, den alle deine Freunde und alle deine Idole wählen. Aber er wird enden im Schrecken, ohne Gott. Und dann gibt's den unnormalen Weg, den unscheinbaren Weg, den kaum jemand bemerkt, den keiner wahrhaben will. Das ist das neue Leben mit Jesus. Das ist der Weg, den er uns gezeigt hat an diesem Wochenende. Und hier macht er deutlich, es ist ein schmaler, es ist ein harter, es ist ein unbequemer, es ist ein radikaler Weg, und es sind nur wenige, die ihn gehen, weil er gegen das Normale gerichtet ist. Weil es leichter ist, auf seinem Recht zu beharren. Weil es leichter ist, auch mal untreu zu sein. Weil es leichter ist, auch mal eine Notlüge abzulassen, statt demütig zu sein, treu zu sein, aufrichtig zu sein. Weil es leichter ist, Kompromisse zu machen. Weil es leichter ist, auf alle anderen herabzublicken. Weil es leichter ist, alles haben zu wollen, als bereit zu sein, zu leiden und zu vergeben und zu verzichten. Weil es leichter ist, von allen anerkannt und gemocht zu sein, als Spott und Verfolgung in Kauf zu nehmen. So, Jesus wird hier wieder einmal ganz dramatisch, und er malt uns Himmel und Hölle vor die Augen und stellt sie ans Ende dieser Wege. Aus einem Grund, um uns wach zu rütteln, weil wir es nicht wahrhaben wollen, dass das Leben so dramatisch ist. Und er zeigt uns, ja, dieser Lebensweg mit mir ist tatsächlich unbequem. Du denkst vielleicht an diesem Sonntagmorgen, ja, aus dieser Bergpredigt, da kann man schon einiges mitnehmen. Aber alles, glücklich, die verfolgt werden, dem anderen die andere Wange hinhalten, wenn er mir eine runterhaut, jeder Person vergeben und mit Liebe begegnen, auch bei Facebook? Geht das überhaupt? Man muss doch auch mal realistisch sein. Es fühlt sich fast so an wie am Ende vom letzten Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Vielleicht haben einige den mitverfolgt. Geht ja auch gar nicht anders. So vorher im Wahlkampf, da gab es Forderungen und Versprechen, die haben sich richtig extrem angehört. Und alle dachten, naja, das wird er wohl kaum umsetzen. Sollte er dann Präsident werden, dann kommt er schon wieder zur Vernunft. Und nach der Wahl, da merken Menschen überall auf dem Planeten, au Backe, der hat es wirklich ernst gemeint. Es liegt mir fern, hier einen Vergleich zu ziehen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Jesus. Weil ich auch kein Amerikaner bin. Aber der Effekt ist vielleicht ähnlich. Jesus macht hier zum Abschluss sehr deutlich, nein, das war nicht alles allegorisch gemeint. Das ist nicht alles nur für die Freaks unter euch. Das ist in all seiner Radikalität sehr ernst gemeint. Und durchaus fürs praktische Leben nach der Konferenz. So die Entscheidung am Ende der Bergpredigt lautet, ist das Leben, das Jesus bietet, tatsächlich das bestmögliche Leben? Oder etwas schärfer ausgedrückt, ist das Leben mit Jesus tatsächlich das Einzige, das dich vor dem heiligen Zorn Gottes bewahrt? Und aus den gottlosen Lebenszügen und Lebenszielen, die dich prägen, errettet. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Diese Entscheidung, sich völlig und ganz Jesus anzuvertrauen, das ist die enge Tür zum Leben, von der er hier spricht. Durch diese enge Tür muss jeder durch, der das ewige Leben haben will, das Jesus bietet. Jetzt, warum beschreibt Jesus dieses Leben als so eng und unbequem? Weiß er denn nicht, dass man mit sowas, mit solchen Sprüchen heute keine Follower mehr bekommt? Was sie so eng macht, was sie so unbequem macht, diese Entscheidung, diese Tür, ist das, was uns an Jesus so ärgert und so provoziert. Dass er sagt, so wie du bist, so passt du leider nicht zu Gott. Wenn ich dich einfach so auf breiter, offener Autobahn in Gottes Arme laufen lasse, dann wird das tödlich enden. Dass wir uns winden, dass wir uns demütigen, dass wir uns eingestehen müssen, in Gottes Augen bin ich gar nicht so toll wie in meinen eigenen Augen. Ganz im Gegenteil. Das ist das, was es so eng und unbequem macht. Schaut, es sind nicht die intellektuellen Schwierigkeiten, die einen Menschen davon abhalten, an Jesus zu glauben. Das ist nicht das, was das Christentum unbequem macht. Gott ist dreieinig, ein Gott in drei Personen, klingt irgendwie unlogisch. Jesus ist Gott und dann Mensch und dann wieder Gott oder beides, unmöglich. Geht auf dem Wasser, weckt Tote auf, versorgt tausende Leute mit einem Maximinul, irgendwie unwissenschaftlich. Lässt sich kreuzigen, steht von den Toten wieder auf, fährt zum Himmel, absolut unhistorisch. Ja, Jesus nimmt unsere intellektuellen Schwierigkeiten mit dem Glauben durchaus wahr und ernst, aber er weiß auch, du und ich, wir leben ganz gut mit einer ganzen Reihe von intellektuellen Problemen, die uns aber überhaupt nicht quälen. Schon mal Physik gehabt? Schon mal mehr als 5 Minuten nachgedacht über die Dimension von Raum und Zeit und Energie? Da haben ein paar kluge Köpfe vor einigen Monaten ein schwarzes Loch beobachtet. Wisst ihr, was das ist? Ein schwarzes Loch. Das Ding, das frisst Materie. Also die ist dann weg. Und nicht nur so ein paar Brotkrümel. Ganze Galaxien. Das ist intellektuell herausfordernd, finde ich jedenfalls. Da stand ich mit meinem Nachbarn auf der Straße, von dem ich weiß, dass er mit Jesus nichts zu tun haben will. Und wir stehen da abends und es ist dunkel und wir schauen in den Sternenhimmel. Und ich frage ihn, guck mal, all die tausenden Sterne, die du da siehst. Und dahinter nochmal Millionen und noch ein paar Millionen und unendlich viele. Warum, was denkst du, warum ist das so riesig da draußen? So unendlich um uns herum. Guckt er in den Himmel, guckt er mich an und sagt, das weiß keiner. Wir leben mit einer ganzen Menge von Dingen um uns herum, die intellektuell ziemlich herausfordernd sind, die uns total unklar sind, die uns völlig unverständlich sind und keiner sagt, ja, um das Leben in dieser Welt zu akzeptieren, da muss man anscheinend seinen Verstand ausschalten. Aber die Sache mit Jesus, die kommt uns engstirnig vor und die verärgert uns. Aber nicht, weil unser Verstand damit Probleme hat, sondern weil unser Herz damit Probleme hat. Weil Jesus gekommen ist mit dem Anspruch, dass er uns unsere Sünde nehmen muss. Weil er sich anmaßt, uns vorzuhalten, Gott hat ein Problem mit dir und ohne mich wirst du das nicht los. Das ist das, was die Pforte so eng macht. Das Kreuz, das fordert, dass wir uns eingestehen, ich bin ein verlorener Sünder vor Gott und ich brauche Jesus, um diese Sünde loszuwerden. Ich bin sogar so verdorben, dass wenn er sie mir einmal abnimmt, ich ihn jeden Tag trotzdem brauche, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Von da aus ruft Jesus dir zu. Geh ein durch die enge Pforte, glaube an mich, vertrau mir. So, wenn er hier von eng und von hart spricht über das Leben mit Jesus, dann nicht um uns dieses Leben madig zu machen, sondern um es uns überhaupt möglich zu machen. Er will uns zu diesem Wendepunkt, zu dieser engen Pforte in unserem Leben führen, wo wir ganz allein vor ihm stehen, auch gerade hier. Da blende mal für einen Moment alles um dich herum aus. Es wird jetzt keine Übung, wo du dir vorstellen sollst, dass da irgendwie so eine Orange hinter deinem Kopf runterfällt. Aber mach mal deine Augen zu und denk für einen Moment an dich und an Jesus und nichts anderes. Und dann können seine Worte plötzlich dein Herz treffen. Hier sagt er, kehr um zu mir, kehr um von dem Leben ohne mich, geh hinein durch diese enge Pforte. Und wenn wir dann die Hand Jesu ergreifen, könnt ihr die Augen wieder aufmachen, und dann merken, dieses neue Leben, so eng und unbequem, wie es von außen scheint, ist alles andere als madig. Weil dann wenige Kapitel später derselbe Jesus uns offenbart, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, wenn wir unter seinem Schutz, mit seiner Hilfe, durch seine Ermutigung diesen Weg gehen, dann starren wir nicht die ganze Zeit auf diesen Weg und denken, Mensch, ist der eng, Mensch, ist das schmal hier, Mensch, ist das gefährlich zwischen den Abgründen links und rechts. Sondern dann blicken wir auf den, der vor uns diesen Weg gegangen ist, durch dieses Leben und der uns immer wieder zuruft, ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. So diese erste ernste Warnung von Jesus ist zugleich eine herrliche Einladung. Lass dich nicht vom Glauben an Jesus abhalten. Glaube an mich. Aber weil diese Tür so eng und weil dieser Weg so schwierig ist, werden Menschen immer wieder geneigt sein, ihn zu verbreitern und komfortabler zu machen. Und darum folgt hier die zweite Warnung. Lass dich nicht von der Wahrheit über Jesus abhalten. Oder kurz gesagt, hör auf mich. Vers 15 bis 23. Jesus warnt uns hier vor Wölfen im Schafspelz. Andersrum wäre okay. Vor Menschen, die wie Gottes Propheten von der Erlösung in Jesus reden, aber die doch schädlich für uns sind, weil sie nicht wirklich den Weg der Nachfolge zeigen, den Jesus hier eng und hart nennt. Er meint, es ist möglich, dass es Leute gibt, die predigen, so wie hier. Oder die Autoren sind, oder Blogger sind, oder Musiker. Und sie reden und sie singen von Jesus und sie verwenden durchaus biblische Begriffe. Erlösung, Vergebung, Gnade, Liebe, das Kreuz. Aber sie verwenden sie nicht in der Fülle ihrer biblischen Bedeutung. Es ist möglich, etwas mit biblischen Formulierungen einzukleiden und wesentliche Teile des Evangeliums fehlen. Da mag es sein, dass du hörst, Jesus ist der Weg, Jesus macht alles neu. Aber wohin führt dieser Weg? Zu dem Leben, das ich mir schon immer gewünscht habe? Oder zu Gott? Gottes Liebe ist unendlich groß. Aber was heißt das? Dass er einfach viele Menschen toll findet, inklusive mich? Dass er eine ganze Menge aushält? Oder wird deutlich, Gott erweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für Sünder gestorben ist, als wir noch Sünder waren? Da kann man hören, durch das Kreuz wirst du befreit. Aber wovon? Von deinen Sorgen? Von deinem Selbstmitleid? Oder von deiner tödlichen Schuld, die er an deiner Stelle trägt? Jesus schenkt Erlösung. Aber wie? Indem ich ein paar christliche Lieder höre, indem ich in eine Gemeinde gehe, indem ich mich christlich verhalte? Oder indem er mich dazu bringt, dass ich meine Sünde bereue und mich wirklich ihm anvertraue. Schau, Jesus geht davon aus, in deiner evangelikalen Bewegung und Umgebung gibt es genügend Stellen, wo der Weg der Nachfolge Jesu bequemer dargestellt ist, als Jesus ihn findet. Wo die Tür zum Leben mit Jesus wesentlich leichter zu durchgehen ist als mit Buße und Glaube. So die Gefahr, vor der Jesus warnt, ist nicht nur das, was Menschen eventuell erklären oder lehren, sondern besonders, was sie auslassen. Die Gefahr ist, dass sie dich eine Stimme hören lassen, die dich glauben lässt, das ist die Stimme von Jesus, aber sie ist es nicht. Als ich Teenager war, hatte ich ein großes Idol und das hieß MacGyver. Kennt es noch jemand hier? Also, ja, ein paar Leute, die sich trauen. Das war der Held meiner Jugend. MacGyver hat einige wirklich auszeichnende Merkmale. Eins davon war seine Frisur. Er ist ein 5-Mark-Schnitt, hat sonst keine andere Person auf diesem Planeten, außer mein Friseur. Aber das andere, was ihn auszeichnet, das vielleicht wodurch er bekannter geworden ist, ist, dass er nur 3 Dinge brauchte, um die großen Probleme dieser Welt zu lösen. Taschenmesser, Klebeband und dann ein Artikel seiner Wahl. Zum Beispiel ein Kaugummi, um eine Atombombe zu entschärfen. Oder eine Haarspange, um den 3. Weltkrieg zu verhindern. Und was ich an ihm so gemocht habe, der sitzt dann da irgendwo so gefangen von den Taliban und an ihm dran ist da so ein C4-Gürtel und so eine Digitalanzeige, die von 3 langsam rückwärts zählt. Und während also er versucht, da rauszukommen, da erzählt er so ganz ruhig, was er jetzt macht. Sehr gelassen, hat mir immer sehr imponiert. Und dazu passte auch diese ruhige Stimme von Richard Dean Anderson. Etliche Jahre später habe ich mich mal wieder beim Tagträumen oder so an ihn erinnert, dachte, ich muss mal nachgucken, wie es ihm geht. Und dann schaue ich bei YouTube und dann haben tatsächlich Leute Folgen von MacGyver da hochgeladen, allerdings auf Englisch. Und dann kann man die schauen. HD heißt 80er Jahre vollkommen verpixelt. Aber was ich auf einmal wahrnehme ist, da ist dieser MacGyver auf Englisch und er klingt völlig anders. Diese ruhige, sanfte Stimme, auf einmal, wie ich ihn kennengelernt hatte, merke ich, das war nur seine Synchronstimme. Und es hat mich überrascht, als ich plötzlich seine echte Stimme hörte. Und sowas kann uns mit Jesus passieren. Es kann sein, dass du Jesus kennenlernst wie durch einen Synchronsprecher. Er imitiert das, was Jesus sagt, und irgendwann wirst du feststellen, die Stimme, der ich nachgefolgt bin, ist gar nicht die echte Stimme von Jesus. Das ist eine ernsthafte Gefahr, deshalb spendiert Jesus ein paar Verse dafür. Diese christlichen Stimmen, die wegführen von dem Weg der Wahrheit von Jesus. Und er gibt uns eine Hilfe, um diese Gefahr zu erkennen, ab Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt, was sind die Früchte, von denen er spricht? Schau mal auf die Formulierung in Vers 19. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Okay, und jetzt blättert mal ein paar Seiten zurück zu Matthäus 3, Vers 10. Und hier spricht Johannes der Täufer. Sagt, jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Oh, selbe Satz. Gleiche Formulierung. Offensichtlich hat Jesus genau an diese Worte von Johannes gedacht, als er sie wiederholte. Und Johannes hat ausdrücklich erklärt, welche Früchte er meint, nämlich in 3, Vers 8. Bringt nun der bußewürdige Frucht. So zeigt mit eurem Leben, dass euch euer altes Leben wirklich leid tut. Zeigt mit eurem Leben, dass ihr aufhören wollt, Kompromisse mit Sünde zu machen und stattdessen radikal mit Jesus leben wollt. So, es gibt heute etliche Möglichkeiten, übers Internet gute biblische Nahrung zu bekommen. Aber es gibt auch etliche Möglichkeiten, um christliche Fake News zu konsumieren. Und mit Fake News meine ich jetzt nicht so Meldungen, auf die sich dann die Magazine stürzen, wenn irgendein Fußballstar aus Versehen mal Gott gesagt hat und man dann gleich einen Artikel draus macht, sondern Texte und Lieder und Videos, die zwar christliche Vokabeln nutzen, aber nicht biblische Wahrheiten betonen. So, wenn du diese Stimmen hörst, frag dich, was bewirkt diese Verkündigung, was bewirkt diese Darstellung in meinem Herzen? Bewirkt sie eine Abscheu gegen Sünde, ein Streben nach Heiligung oder eher Gelassenheit und Laxheit? Bewirkt sie ein Verlangen, Gott durch sein Wort mehr zu verstehen? Oder eher Gott zu kennen, ohne immer die Bibel lesen zu müssen? Bewirkt sie Demut und Hingabe und Liebe zu anderen, auch schwierigen Personen? Oder eher, dass ich mich mehr um mich drehe und Jesus für mich? Jesus sagt, wenn das, was du von mir hörst, in dir bewirkt, was ich euch in der Bergpredigt über das neue Leben mit mir gelehrt habe, neue, radikale, veränderte und darum glückliche, fröhliche Nachfolge, eine Art für Gott zu leben, dann ist es meine Stimme und nicht die von einem Synchronsprecher. Und so die Kehrseite von Vers 15 bis 20 ist das, was er dann in Vers 21 bis 23 als Warnung aufstellt. Es ist möglich, dass wir nicht auf diese Warnung achten. Und dass dann unser Glaube an Jesus so oberflächlich wird, wie der Glaube von denen wir geprägt werden. Vergleicht mal diese zwei Teile. In Vers 15 spricht er von denen, die auf falsche Propheten hören. Und dann warnt er in Vers 20 davor, dass wir selbst welche werden, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? In Vers 15 spricht er von gefährlichen Wölfen. Und dann bezeichnet er die, die auf sie hören, in Vers 23 als Übeltäter. In Vers 19 sagt er über sie, sie sind wie ein Baum, der abgehackt wird und ins Feuer geworfen. Und dann warnt er diejenigen, die auf sie hören, dass sie einmal hören müssen in Vers 23, weicht von mir. So, Jesus weiß, wie leicht wir uns von ihm ablenken lassen und beeinflussen lassen. Und deshalb warnt er uns, viele werden mich eines Tages wie gewohnt als Herr ansprechen. Und plötzlich werden sie merken, das ist gar nicht der Jesus, an den ich geglaubt habe. Ich bin gar nicht auf dem Weg der Nachfolge gewesen. Und er wird sagen, ich habe dich nie gekannt. So, es geht Jesus nicht nur um ein Bekenntnis zur Wahrheit, sondern um Veränderung durch Wahrheit. Gott wird dich nicht fragen, ob du evangelikal warst oder baptistisch warst oder ob du immer bei der Josia-Konferenz warst. Er wird dich fragen, hat dein Verständnis von Jesus dein Herz verändert? Dein Leben verändert? Darum, lass dich nicht von der Wahrheit über Jesus abhalten, sondern hör auf mich. Und weil es eben nicht nur um ein Bekenntnis und um Theorie geht, kommt hier noch ein drittes. Lass dich nicht vom Gehorsam gegenüber Jesus abhalten oder kurz gesagt, folge mir nach. Vers 24 bis 29. Jesus schließt, indem er uns hinweist auf die große Gefahr, dass wir hören, was er sagt, dass wir vielleicht auch gut finden, was er sagt. Aber dass wir nicht danach leben. Wer diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem Klugen vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Jeder, der hier sitzt und meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem dummen Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf Sand baute. So ist gefährlich, diese Konferenz zu besuchen, von Jesus zu hören und nicht zu tun, was er sagt. Wenn du ein Haus baust, dann hast du die Wahl, entweder Geld und Mühe zu investieren für ein gesundes Fundament oder einfach möglichst schnell so eine Hütte aufs freie Feld zu setzen. Und du wirst in ein Fundament investieren, weil du überzeugt bist, die Mühe wird sich lohnen. Das Haus, in dem ich leben werde, wird wesentlich länger halten als diese einfache Möglichkeit. Wenn du dich entscheidest, studieren zu gehen, eine lange Zeit kein oder wenig Geld zu verdienen, statt direkt irgendwo als Hilfsarbeiter anzufangen und direkt Geld zu verdienen, dann weil du überzeugt bist, die Mühe wird sich lohnen. Das Leben, das dadurch langfristig möglich wird, ist wesentlich besser als diese schnelle Möglichkeit. Der Grund, warum ein Christ Jesus gehorsam sein will, ist nicht, weil man das halt von einem Christen so erwartet. Ist nicht, weil ich denke, dass Jesus mich dann mehr liebt. Der Grund zu sagen, Jesus, es ist zwar oft anstrengend, immer die Wahrheit zu sagen, um sexuelle Reinheit zu kämpfen, auf gottlose Unterhaltung zu verzichten. Aber ich glaube, das, was du versprichst, ist wesentlich besser. Was du sagst, ist der Fels, auf dem ich mein Leben bauen kann. Aber wenn ich sage, man muss es ja nicht in jedem Bereich so eng sehen wie Jesus, dann, weil ich glaube, Sand ist okay. Oder wie die Bayern unter uns, passt schon. Und dann zeige, dass ich nicht wirklich glaube, dass Jesus hält. Und das ist gefährlich, denn wenn die Krisen des Lebens kommen, und sie werden kommen, dann zeigt sich, ob das, was du glaubst, hält oder nicht. Wenn du durch eine Neubausiedlung gehst und hast zwei Häuser, die nebeneinander stehen, dann siehst du nicht, welche davon ein Fundament hat und welches vielleicht nicht. Die können beide schön aussehen, und solange es schönes Wetter gibt, ändert sich auch nichts dran. Aber wenn der Sturm kommt, wenn die Krisen kommen, wenn die Versuchungen kommen, wenn die Anfechtungen kommen, dann zeigt sich, ob das Fundament trägt. So, Jesus ruft dir zu, lass dich nicht abhalten, mir zu gehorchen von leeren Versprechungen, von scheinbar leichteren Wegen, die alle gut aussehen, solange alles glatt läuft. Ich alleine bin der Fels, auf dem dein Leben standhalten wird. Eine junge Frau, die etliche Male hier unter euch saß, Teilnehmer auf den Josia-Konferenzen. Die jung geheiratet, vor 2 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Anfang dieses Jahres fällt ihr Mann auf der Straße um und stirbt. Sie kommt ins Krankenhaus, als es schon zu spät ist. Und als ich ankomme, sitzt sie gerade in dem Raum, in dem die Ärzte ihr erklären, was los ist. Und der Arzt versucht ihr zu sagen, was sie alles versucht haben, um ihn wiederzubeleben, was sie alles ausprobiert haben, um ihn zu retten. Und sie sagt ihm, wenn Gott gewollt hätte, dass sie ihn retten, dann hätten sie ihn retten können. Aber sie konnten ihn nicht retten, weil Gott es nicht gewollt hat. Die Polizei kommt und muss ihn untersuchen, weil keiner die Ursache kennt. Und sie forschen dran und müssen sie anrufen und sagen, es tut uns leid, wir sind total unzufrieden, aber wir können nicht erklären, woran er verstorben ist. Kann doch nicht sein, dass ein Mann mit 24 Jahren einfach tot umfällt. Da sagt sie der Polizei, mein Mann ist gestorben, weil mein Gott beschlossen hat, sein Leben zu beenden. Er hat genau so lange gelebt, wie Gott es wollte. Ich brauche keine andere Erklärung. An dem Gottesdienst, kurz nachdem er gestorben ist, ist die ganze Gemeinde in Schwarz und trauert. Und nach der Predigt kommt sie nach vorne auf die Bühne und erklärt der Gemeinde, Gott ist gut in allem, was er tut. Und zwar immer. Oh ja, die Wellen der Trauer, die schlagen hoch. Und sie Wellen der Schmerzen, die brechen über sie ein, immer und immer wieder. Und manchmal fallen sie so unfassbar gewaltig über sie ein, dass das ganze Haus bebt und wackelt. Und dass der Felsen, auf dem es steht, oft lange überhaupt nicht mehr sichtbar zu sein scheint. So viel Wasser ist da, aber er hält. Ihr Glaube an einen souveränen Gott und Retter, der seine Erlösten hält, was auch immer passiert. Das ist der Glaube, den sie geatmet hat, den sie gelebt hat, der sie gefestigt hat über viele Jahre hinweg in ihrer Nachfolge. Und er ist das Fundament, das hält. Jesus, der Fels ihres Heils, hält. Und es zeigt sich in den Stürmen des Lebens. Einige von euch kennen solche oder ähnliche Wellen. Ihr kennt die Stürme, in denen ihr schon schwere Verluste erlitten habt. Manche kennen die Wellen, die einschlagen in Phasen von Depressionen. Ihr kennt die aufglimmenden Schmerzen, wenn Wunden aus der Vergangenheit wieder aufklaffen. Die meisten von uns kennen es wahrscheinlich nicht. Aber sei dir sicher, dein Sturm wird kommen. Früher oder später, bei jedem von uns. Früher oder später wird er dein Lebenshaus erreichen. Und wenn Jesus an diesem Wochenende und heute Morgen dein Gewissen anspricht und deine Kompromisse aufdeckt, dann weil er dich bewahren will und weil er dir sagen will, lass dich nicht davon abhalten, mir gehorsam zu sein. Komm, folge mir nach. Ich allein bin das Fundament, das die Stürme deines Lebens aushält. Die letzten Verse der Bergpredigt, Vers 28 und 29, die berichten uns von den Leuten, die Jesus gehört haben. Die gemerkt haben, hier ist einer, der mehr zu sagen hat als üblich. Der hat diese Dinge nicht nur gelernt, er hat sie erfunden. Hier ist einer, der Gott seinen Vater nennt, der beurteilen kann, ob mein Leben auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg ist, ob es Frucht bringt oder nicht, ob ich vor Gottes Gericht bestehen werde oder nicht. Und die Volksmenge staunt über ihn. Aber es heißt nicht, dass nur weil sie über ihn staunen, dass sie auch alle entschieden sind, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Ähnlich wie bei den Leuten, die Joshua Bell an diesem Freitagmorgen in Washington auf seiner Violine spielen hörten. Vielleicht merkten einige im Vorbeigehen, hey, der Typ ist wirklich gut. Aber es gab zu vieles, was sie abhielt davon, stehen zu bleiben und den Meister und sein Werk aufzunehmen. So steht hier der Sohn Gottes oben auf dem Berg und präsentiert als Mensch die Heiligkeit, die Weisheit, die Liebe, die Allmacht Gottes. Aber er weiß, die Gefahr ist groß, dass die Menschen nur vorübergehen. Darum steigt er wieder herab von diesem Berg, nur um einige Zeit später auf einen anderen Berg zu steigen. Noch einmal, viel gewaltiger wird er dort die Heiligkeit und Weisheit und Allmacht und Liebe Gottes präsentieren. Aber diesmal fast ohne Worte. Auf eine Weise, die mächtig genug ist, Menschen zur Umkehr und zum Glauben an ihn zu treiben. Am Kreuz auf Golgatha lässt Gottes Sohn sich quälen und zerfetzen von Gottes Zorn. Überwindet er durch sein Blut die Sünde, die Menschen wie dich und wie mich davon abhält, zu ihm zu kommen. Und sein letzter Ausruf oben auf diesem Berg lautet, es ist vollbracht. Die schmale Tür ist offen, der harte Weg gebahnt, ein felsenfester Grund gelegt für alle, die ihn hören, die stehen bleiben, die umkehren und die ihm im Glauben folgen. Am Kreuz auf Golgatha, und von dort ergeht sein Ruf bis heute und bis hier in diesen Raum. Glaub an mich. Hör auf mich. Folge mir nach. Vater, das ist mein Gebet für jeden dieser jungen Leute hier. Bist du eine Gruppe und eine Generation zusammenbringst, die glaubt und die andere zu diesem Glauben führt,
die mit Demut und Überzeugung und mit Freude auf dich hört und selbst deine Worte in dieser Welt verkündet. Die hier und jetzt bereit ist, dir zu folgen, um hinauszugehen in diese Welt und Menschen in diese Nachfolge zu rufen. Amen.